Wenn wir als Christen mit Nichtchristen ins Gespräch kommen, dann ist es sehr oft so, dass das Gesprächsthema zu einer Fragestellung kommt und die lautet: Aber die Bibel ist doch nur von Menschen geschrieben worden. Und damit ist ein Einwand verbunden und dann ist der Gedanke der, weil sie von Menschen geschrieben wurde, hat sie auch keine Autorität. Stimmt sie auch nicht. Das wird auch im Internet diskutiert. Ich will euch mal aus einem Diskussionsforum was vorlesen. Da schreibt also, Diskussion geht um die Bibel und hin und her und da gibt es Pro und Contra. Und da schreibt jemand, die Bibel ist Menschenwerk und als solches fehlerhaft, wie Menschen eben sind. Da werden alle möglichen Argumente genannt und dann führt der Autor weiter, dieser Schreiber, und sagt, tatsächlich strotze die Bibel von wissenschaftlich widerlegbaren Aussagen. Das fange schon mit dem Schöpfungsbericht an und das gehe dann über die Wunder bis hin zur Auferstehung. Und dann schreibt derjenige, jetzt wörtlich, all das steht im Widerspruch zu gesicherten Erkenntnissen und ordnet die Bibel dort ein, wo sie hingehört, in das Regal der fiktiven Literatur. Und dieses Thema, das soll uns heute beschäftigen, die Autorität der Bibel, ihre Zuverlässigkeit, ihre Gültigkeit, ihre Inspiration. Wir haben in Rostock, in unserer Gemeinde, angefangen, in diesem Jahr eine Predigtserie zu beginnen. Da geht es um grundlegende Fragen des Glaubens, 6 Themen über das ganze Jahr verteilt. Und das erste Thema war die Bibel, Gottes Wort, Inspiration und Autorität der Heiligen Schrift. Darüber haben wir vor 2-3 Wochen in Rostock nachgedacht und genau das gleiche Thema möchte ich auch mit euch heute hier besprechen. Und dazu lesen wir einen Text, der steht im 2. Petrusbrief, Kapitel 1 von Vers 16 bis Vers 21. Es wird uns nur um 2 Verse gehen, nämlich um die letzten beiden Verse. Aber um den Zusammenhang zu verstehen, müssen wir die anderen Verse mitlesen. Die fangen in Vers 16 an. Wir haben euch, schreibt der Apostel Petrus, natürlich an Christen. Ne? Christen, die zum Teil leidgeprüft waren, die mit Irrlehren sich auseinanderzusetzen hatten. Und dieses schreibt er, wir haben euch, mit wir meint er sich und die anderen Apostel, die Augenzeugen, die das erlebt haben, was Jesus tat. Und wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und Petrus sagt jetzt, und diese Stimme, die hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Was Petrus hier berichtet, ist ein Erlebnis, das er selber hatte, Jesus auf dem Berg der Verklärung. Der heilige Berg. Das war ein besonderer Berg. Er war deshalb heilig, weil Jesus dort verklärt wurde. Das berichten die Evangelien und das ist sehr wahrscheinlich der Berg Tabor gewesen. Tabor, ihr seht schon, was für ein herausragender Berg, der ist augenfällig. Das liegt also am Ostende der Jesrael-Ebene, gar nicht so weit vom See Genezareth entfernt. Ein riesenhoher Berg und über 588 Meter, aber er ragt mehrere hundert Meter über die umgebende Landschaft hinaus. Und als Jesus zum Beispiel nach Nain ging und dort einen toten Jüngling aufweckte, da kam er an diesem Berg vorbei. Und dort geschah ihm das, was Petrus jetzt erzählt. Er war mit seinen anderen Freunden, Jüngern, mit Petrus, Johannes, Jakobus, sie waren mit Jesus auf dem Berg. Und dann hörten sie die Stimme, wie Gott der Vater sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das steht hier, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Wir haben es also hier mit einer Schwerpunktlegung zu tun. Da geht es um das gesprochene Wort Gottes. Die Apostel, diese 3 Jünger, waren Augenzeugen und sie waren Ohrenzeugen. Sie haben dasselbe erlebt, Gott hat geredet. Und was wir erlebt haben, das können wir auch bezeugen, sonst könnten wir das nicht bezeugen. Es geht also hier in den ersten Versen um das gesprochene Wort Gottes. Jetzt machen wir weiter. Und jetzt schreibt Petrus und fährt fort. Und so besitzen wir das prophetische Wort. umso fester und ihr tut gut darauf zu achten als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Indem ihr, schauen wir erstmal so, das prophetische Wort. Eben noch hatten wir das gesprochene Wort, das gehörte Wort. Jetzt haben wir das aufgeschriebene Wort, das prophetische Wort. Das ist immer ein Beispiel aus der Jesaja-Rolle, Jesaja-Schriftrolle, Qumran, ihr habt das alle schon mal gehört. So haben die Hebräer geschrieben, so wurde das Alte Testament aufgeschrieben. Und jetzt geht es um das prophetische Wort. Und Vers 20 geht es dann weiter, indem ihr dies zuerst wisst, und das sind die beiden Verse, um die es uns heute Morgen geht, Vers 20 und Vers 21, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Der Fokus liegt auf dem geschriebenen Wort Gottes. Denn die Christen, die jetzt an die der Brief des Petrus geht, die hatten das ja nicht erlebt, was Petrus erlebt hat. Die waren nicht Ohrenzeugen. Aber eines hatten sie auf jeden Fall, und das war das geschriebene Wort Gottes. Und offenbar war es klar, was mit der Schrift gemeint war. Das war also das, was wir zwischen diesen beiden Buchdeckeln der Bibel halten, zumindest was damals schon sozusagen im Umlauf der Gemeinden war. Das Neue Testament war noch nicht vollständig geschrieben. Aber es war den Christen bekannt, wovon Petrus spricht. Wir sprechen über die Schrift, wir sprechen über das prophetische Wort. Und von diesen drei Versen geht es um eine heutige Predigt, um diese beiden letzten Verse. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Wir schauen uns jetzt den Text mal etwas genauer an. Das sind die beiden Verse, um die es geht. Ich habe euch immer das rot hervorgehoben, worauf ich eure Aufmerksamkeit richten möchte. Wir wollen einfach jetzt mal, so ein bisschen ist das was wie Bibelschule vielleicht, hat etwas Systematisches an sich, etwas Lehrhaftes. Und ich hoffe, dass uns das auch etwas weiterhilft und dass wir von dem, was wir heute aus der Bibel hören, dass wir alle mit einverstanden sind. Aber vielleicht gibt es auch einige unter uns, die darüber noch nachdenken. Indem ihr dies zuerst wisst, sagt Petrus. Jedes Erkennen und jedes Denken gründet sich auf Denkvoraussetzungen. Niemand geht an eine Sache völlig ohne Brille auf der Nase. Wir haben alle unsere Brillen auf. Es geht um das richtige Vorverständnis. Und Petrus macht uns darauf aufmerksam, dass bevor wir an das Wort Gottes, an die Heilige Schrift rangehen, müssen wir wissen, womit wir es zu tun haben. Die neue Genfer Übersetzung, finde ich sehr schön, wie die das übersetzen, schreibt, in diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Also nochmal, es geht um das geschriebene Wort Gottes, um das, was wir die Bibel nennen, die Heilige Schrift. Und da sagt Petrus, es ist wichtig, dass ihr euch etwas klar macht. Und dieses Klarmachen sind die Denkvoraussetzungen. Es gibt keinen Zugang der Bibel ohne Denkvoraussetzungen. Auch Christen haben eine Brille auf. Auch ich habe eine Brille auf, und damit meine ich nicht diese hier, sondern ich meine ein Paradigma, eine Denkvoraussetzung. Ich bin von Natur aus oder von Haus aus Naturwissenschaftler, und ich habe mich da schon lange mit beschäftigt, immer wieder, weil ich das so spannend finde. Auch die Naturwissenschaften gehen von Denkvoraussetzungen aus. Es gibt keine Wissenschaft, die nicht auf irgendwelchen Prämissen beruht, auf Axiomen. Ich will mal ein Beispiel sagen. Jeder Ingenieur, der eine Brücke baut und die Statik berechnet, der muss davon ausgehen, von einem unbewiesenen Satz, und das ist das Kräfteparallelogramm, dass Kräfte sich wie Vektoren addieren. Das wendet er hunderte von Male an. Das kann man nicht beweisen. Aber es ist richtig, von dieser Annahme auszugehen, und dann baut er seine Brücke richtig. Wenn er das nicht glaubt, dann fällt die Brücke auch zusammen. Das funktioniert nicht. Das ist nur ein schwaches Beispiel. Jede Wissenschaft geht von Denkvoraussetzungen. Jedes Erkennen ist an Voraussetzungen gebunden. Die Frage ist nur, hast du die richtige Voraussetzung? Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich glaube, dass die Bibel von Menschen geschrieben wurde, selbstverständlich ist sie dann fehlerhaft. Wenn ich aber glaube, dass ich von Gott inspiriert wurde, habe ich einen ganz anderen Zugang zur Bibel. Indem ihr also dies zuerst wisst, überprüfe deine Denkvoraussetzung. Überprüfe, wie du an die Bibel herangehst. Liest du, lese ich die Bibel mit der richtigen Brille? Man kann sie auch mit der falschen Brille lesen. Das Beispiel, das ich eingangs erwähnte, ist ganz klar, da liest jemand die Bibel durch eine völlig verzerrte Brille. Also prüfe deine Denkvoraussetzung. Ich finde, es gibt einen Denkfehler in der Bibelkritik. Auch dieser junge Mann, der in diesem Internetforum schrieb, er sagt ja, dass alles stehe im Widerspruch zur gesicherten Erkenntnis, auch der Naturwissenschaft, das alles könnte doch gar nicht sein. Das kann doch nur fiktiv sein. Petrus sagt, das ist nicht Fiktion, das ist Fakt. Unser Glaube gründet sich auf Fakten, nicht auf Einbildung. Wenn der Glaube sich auf Einbildung gründen würde, er wäre nichts wert. Wenn ich glaube, ich sitze im Zug nach Hamburg und der Zug fährt nach München, dann nützt der stärkste Glaube nichts. Er muss sich auf Fakten gründen. Paulus sagt, es ist Faktum. Dieser Schreiber hier sagt, es wäre fiktiv, weil es widerspreche der gesicherten Erkenntnis der Naturwissenschaft. Zum Beispiel könne es keine Wunder geben. Wenn ich also glaube, die Bibel ist von Menschen geschrieben, sie ist fehlerhaft, sie ist menschlich, dann werde ich sicherlich auch bezweifeln, dass es Wunder geben kann, weil Wunder kann ich naturwissenschaftlich nicht erklären. Ich will euch aber einmal ein Beispiel sagen. Stellt euch einmal vor, eine Modelleisenbahnlandschaft. Eine Modelleisenbahnlandschaft ist eine geschaffene Welt. Der Ingenieur oder der Modelleisenbahnbauer hat das mit viel Liebe und Verstand und Sinn und Überlegung gebaut, alles sehr realistisch. Und wir werden jetzt sozusagen Figuren in dieser Landschaft. So die Menschen, die da auf dem Bahnsteig stehen. Stellt euch das mal vor. Dann würden wir alle sagen, also es geht alles mit normalen Dingen zu. Der Zug fährt rein, der Zug fährt raus, das Licht geht an, das Licht geht aus, die Schranke geht runter, die Schranke geht rauf. Alles ganz normal, da passieren keine Wunder. Aber in dem Moment, und es kommt der Punkt, in dem Moment, wo der Modelleisenbahnbauer den Zug in die Hand nimmt, passiert das, was man naturwissenschaftlich nicht erklären kann. Ich will damit sagen, in dem Moment, wo ich glaube, dass Gott der Schöpfer ist, dann ist es überhaupt kein Problem, das ist überhaupt kein intellektuelles Problem, zu glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass Jesus einen Toten lebendig machen konnte, dass er den Blinden sehend machen konnte. Das ist überhaupt kein Problem. Genauso wenig, wie das ein Problem ist, für den Modelleisenbahnbauer in seine geschaffene Welt einzugreifen. Das ist der Denkfehler der Bibelkritik, dass sie eben meint, es wäre alles menschlich. Wir wollen uns in dem Text heute mit zwei Fragen beschäftigen. Das ist einmal die Frage nach der Urheberschaft der Bibel. Wer hat sie denn wirklich geschrieben? Also es geht nicht darum, wer hat sie geschrieben, sondern wer ist der Hintergrund? Wer hat es sich erdacht? Wer ist der eigentliche Autor? Zweitens geht es um die Frage der Inspiration. Das ist also die Frage, wie ist die Bibel entstanden? Wie ist der Mechanismus gewesen? Inspiration heißt ja, der Heilige Geist gibt Menschen Gedanken ein, die nicht ihre eigenen sind. Und dann gibt es noch von diesen zwei Fragen eine Konsequenz, die wir ziehen wollen. Und zwei Konsequenzen aus diesen beiden Feststellungen folgt nämlich etwas. Und das wollen wir jetzt im Näheren etwas uns anschauen. Die Frage nach der Urheberschaft. Schauen wir erstmal aus eigener Deutung. Petrus sagt, lesen wir nochmal genau, keine Weissagung der Schrift ist aus eigener Deutung entstanden. Jetzt muss man sagen, es gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesen Vers zu übersetzen. Ich will das mal wirklich mit euch mal ganz so mit der Lupe rangehen und uns mal überlegen, was steht da wirklich, weil ich das für unglaublich wichtig und wesentlich halte. Es gibt jetzt eine Übersetzung, die sagt Folgendes: Keine Weissagung der Schrift darf eigenmächtig ausgelegt werden. Das ist die Einheitsübersetzung, die das so formuliert. Die Einheitsübersetzung ist für die katholische Liturgie geschrieben worden. Und damit verbirgt sich auch eine Art Deutung, eine Art, sag ich mal, eine bestimmte Brille, die man da auf hat. Nämlich der Gedanke ist, du darfst die Bibel nicht selbstständig lesen und schon gar nicht selbstständig verstehen. Dazu brauchst du die Deutungsautorität der Kirche. Es muss also ein kirchliches Amt geben, das dir sagt, wie du die Bibel zu verstehen hast. Es ist nicht deine eigene Sache. So würde man den Text missverstehen, aber so wird er übersetzt. Also auch die Zeugen Jehovas zum Beispiel sagen ja, also bitteschön, lest die Bibel so, wie es der Wachturm sagt. Da gibt es nämlich ein Gremium, das sind hochkompetente Leute, und die sagen euch, wie ihr den Text zu verstehen habt. Ihr merkt schon, das ist eigentlich zutiefst unbiblisch. Die Reformatoren haben sich gegen diesen Gedanken gestellt. Jeder Christ hat selbst das Recht, die Bibel zu verstehen und auszulegen. Der Gedanke der Reformatoren war, die Schrift ist klar. Natürlich soll die Gemeinde lehren. Natürlich soll die Gemeinde Auslegung betreiben, aber jeder Christ Der Geist Gottes leitet auch den einzelnen Christen im Verständnis der Bibel, und die Bibel ist klar. Die bessere Übersetzung ist diese hier. Die ist wieder in der neuen Genfer Übersetzung. Die allermeisten Übersetzungen, die ich gelesen habe, übersetzen das in diese Richtung. Und die Theologen, die das auslegen, sind sich auch im Wesentlichen mehr oder weniger einig. Dass die Frage ist jetzt, bezieht sich das Wort eigene auf den Leser der Bibel oder auf den Schreiber des Textes? Anders gesagt, bezieht es sich auf mich oder auf den Propheten? Die bessere Übersetzung ist die, dass man sagt, es bezieht sich auf den Propheten, den, der das aufgeschrieben hat. Und jetzt lest es mal so. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Muss man sagen, jeweiliger Prophet ist jetzt hinzugesetzt, des Verständnisses halber, aber vom Textzusammenhang und von der sprachlichen Seite ist das die bessere Übersetzung. Das heißt also, nochmal, keine Deutung oder keine Aussage der Bibel geschieht aus eigener Deutung, heißt jetzt im Klartext, es war zu keiner Zeit so, dass irgendein Prophet, und das können wir auch sagen, das kann auch ein Psalmist gewesen sein, kann auch ein Mose gewesen sein, zu keiner Zeit ein Schreiber der Heiligen Schrift des Alten Testamentes ist hingegangen und hat gesagt, ich denke mir jetzt was aus. Und dann verkaufe ich euch das als Gottes Wort. Sondern es war immer umgekehrt, dass Gott diese Leute bewegt hat, ihnen den Auftrag erteilt hat, das aufzuschreiben, was nicht ihre eigenen Gedanken waren. Ich sage euch mal, ein Jeremia, ihr kennt die Geschichte von Jeremia, der hätte was drum gegeben, hätte er diese Botschaft nicht vermitteln müssen, denn die war so ungeliebt. Seine Landsleute sind ihm bis aufs Messer gegangen, bis an den Hals gegangen. Aber er musste das tun, weil der Herr sagt, Jeremia, jetzt gehst du und jetzt sagst du das und bitte nimm von den Worten nichts weg. Keine einzige Aussage. Also, es wird erstmal negativ gesagt, Vers 21, niemals wurde eine Aussage durch den Willen des Menschen hervorgebracht. Das ist etwas, was manchmal hilft es ja bei einer Definition, was ist es nicht? Und dann sage ich, was ist es? Aber die Abgrenzung. Jetzt sagt Petrus, nicht durch den Willen des Menschen. Die Menschen sind nicht die Urheber. Das heißt also, die Bibel ist nicht Menschenwort. Anders als viele Leute glauben. Sie ist nicht Menschenwort, obwohl sie von Menschen aufgeschrieben wurde. Aber es spielt nicht die Rolle, wer es aufschreibt, sondern die Frage ist, wer ist der Urheber? Wessen Gedanken, wessen Botschaft steckt dahinter? Die erste Feststellung ist die Bibel ist nicht Menschenwort. Jetzt kommt die umgekehrte Seite, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben durch den Heiligen Geist. Ja, wenn sie denn nicht Menschenwort ist, wo kommt sie dann her? Naja, vom Himmel gefallen ist sie ja auch nicht. So wie das Buch Mormon oder so. Vom Himmel gefallen ist sie auch nicht. Aber wo kommt sie dann her? Die Antwort lautet, von Gott her redeten, Klammer auf, schrieben auch Menschen, Klammer zu, getrieben vom Heiligen Geist. Das heißt also, wir können festhalten, die Bibel ist Gottes Wort. Ein ganz wichtiger Punkt. Und weil sie Gottes Wort ist, sagen wir erst einmal, sie ist die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift, weil sie von dem Heiligen kommt. Nicht, weil das Papier, auf dem sie gedruckt wurde oder gedruckt wird, heilig ist, sondern weil sie von Gott herkommt. Und das Zweite ist, weil sie von Gott herkommt, hat sie etwas, was sonst ein Buch nicht hat, Autorität. Also normalerweise ein Roman, den kann ich lesen, Karl May, alles schön und gut. Autorität von meinem Leben, null. Gesetzestexte, Grundgesetz schon was anderes, hat schon eine andere Autorität. Immer die Frage, wer steht dahinter? Der Urheber der Bibel verbirgt sich für den Anspruch der Autorität. Oder anders gesagt, weil Gott der Urheber der Bibel ist, hat die Bibel Autorität. Sie ist verbindlich, sie ist bindend. Gott darf erwarten, dass wir diesem seinem Wort nicht nur folgen, sondern auch gehorchen. Keine Weissagung der Schrift geschieht aus eigener Deutung. Keine. Also wir können jetzt nicht sagen, also wir haben jetzt hier in dem Wort Gottes, da haben wir jetzt ein Teil ist Gottes Wort, ein anderer Teil ist nicht Gottes Wort. Also ein Kanon im Kanon. Petrus widerspricht dem vehement. Das gibt es nicht. Keine Weissagung der Schrift. Keine Stelle der Bibel, ob es jetzt prophetische Weissagungen sind oder ob es ein Psalm ist, der sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze mich zu. Das ist auch eine Weissagung. Keine Stelle der Bibel ist aus eigener Deutung. Das heißt umgekehrt, alles ist Gottes Wort. Und wir halten dann also fest, die ganze Bibel ist Gottes Wort und nicht nur ein Teil. Ich kann mich erinnern, als junger Student, also ich war gerade zum Glauben gekommen und ich war Student und dann hatte ich gehört, da war ein Theologieprofessor an der Universität, der war Christ, der gehört zu einer evangelikalen Gemeinderichtung. Ich dachte, da musst du unbedingt hin. Bin ich dahin in die Vorlesung, großer Hörsaal, bestimmt 150 Studenten und er sprach über das Alte Testament. Und er sprach über das erste Buch Mose. Und dann fing er an, zu uns zu erklären, es wäre wissenschaftlich erwiesen, dass das Buch Mose, die fünf Bücher Mose, wäre nicht von Mose geschrieben. Dann hat er uns ein paar Argumente genannt, das waren vielleicht so 5 bis 10 Minuten, ich weiß noch, relativ lebhaft. Und dann dachte ich, naja, eigentlich ist das ja nicht so schlimm, ob Mose jetzt die Bücher geschrieben hat oder nicht. Und dann wurde ich irgendwie skeptisch und dachte, Moment mal, weil die ganze Bibel ist Gottes Wort, dann ist ja auch das Neue Testament Gottes Wort und das Neue Testament bestätigt doch die Tatsache, dass Mose die 5 Bücher geschrieben hat. Also wer hat jetzt recht, der Professor, die Wissenschaft oder die Bibel? Ist die Bibel nicht ganz Gottes Wort? Und dann merkte ich, wie das Eis, auf dem dieser Mann stand, so dünn war. Die Decke, die argumentative Decke war so dünn, das war so angreifbar. Dann hatte ich, zum Glück hatte ich gute Bücher und konnte mir das mal ein bisschen ausarbeiten und erklären. Da gab es durchaus auch Gründe, die gegen diese Annahme sprachen. Der hatte die falsche Brille auf. Wir haben uns dann noch unterhalten und hin und wieder habe ich dann ihm was zu lesen gegeben. Da gucken Sie mal, Herr Professor, und so. Oder das eine oder andere. Und wir waren uns am Ende nur noch einig, dass wir uns nicht einig waren. Aber ich war froh, dass ich mich von diesem, das war ein liberaler Ansatz. Dass ich mich davon, also ich war junger Christ, ich war ganz auch ein bisschen gefährdet. Ich dachte, Mensch, so schlimm ist das gar nicht. Aber ich bin froh, dass ich da doch ein bisschen skeptisch geworden bin, weil das widerspricht ja dann irgendwo anderen Stellen der Bibel. Wenn Jesus sagt, Mose hat euch geboten, aber Mose hat das gar nicht gesagt. Naja, die ganze Bibel ist Gottes Wort. Jetzt kommt die zweite Fragestellung, die Frage nach der Inspiration. Inspiration meint ja, wir sagen manchmal, ich bin inspiriert worden, das heißt, ich habe in der Badewanne gesessen und ich habe ein schönes Musikstück gehört und da hatte ich einen ganz coolen Gedanken. Da kam ich auf die Idee und dann habe ich das angemeldet, das Patent und jetzt, damit ist das nicht gemeint, das ist nicht damit gemeint, sondern Inspiration meint ja einen Vorgang, den wir nicht genau beschreiben können, wir können nur das Ergebnis feststellen, ohne das Geheimnis genauer erklären zu können, aber gemeint ist das, dass Gott vermittelst deines Geistes durch den Heiligen Geist, deswegen auch Heilige Schrift, noch ein anderes Argument, durch den Heiligen Geist Menschen bewegt, Menschen motiviert, Menschen begabt, Menschen mit Informationen versorgt, seine Gedanken aufzuschreiben. Das meint Inspiration. Die berühmte Stelle für die Inspirationslehre in der Schrift ist 2. Timotheus 3, Vers 16. Die lesen wir heute nicht. Wir lesen 2. Petrus 1, Vers 21. Und da steht, getrieben vom Heiligen Geist. Menschen redeten getrieben vom Heiligen Geist, bewegt vom Heiligen Geist, getragen vom Heiligen Geist. Das griechische Wort kann auch bedeuten getragen. Also vielleicht haben die es gar nicht gemerkt. Wir werden ja auch von der Erde durch den Weltraum getragen, wir merken das gar nicht. Vielleicht hat das der Paulus in dem Moment, wo er den Korintherbrief aufschrieb, vielleicht hat er keine Eingebung gehabt. Oh, jetzt habe ich ein besonderes Erlebnis. Vielleicht wurde er innerlich getrieben, aber das, was er schrieb, war trotzdem inspiriert und vom Heiligen Geist, also von Gott. Natürlich, wir wissen alle, es gibt auch Stellen in der Bibel, im Alten Testament, da wird einem Jeremia gesagt, schreibe das auf. Da wird einem Mose gesagt, schreibe das auf. Dann war das tatsächlich sozusagen Wort für Wort. Aber das sind doch bei weitem nicht alle Stellen. Das ganze Neue Testament, ich kenne keine einzige Stelle im Neuen Testament, wo es heißt, schreibe das auf. Vielleicht in Offenbarung. Aber sonst gibt es kaum Stellen im Neuen Testament. Ganz oft ist es so, die Menschen würden, ohne dass sie es merken, ihre Persönlichkeit wird komplett erhalten, werden getrieben, geleitet. Gott respektiert unsere Persönlichkeiten. Ein Johannes schreibt anders als ein Paulus, als ein Petrus. Sie sind verschiedene Persönlichkeiten. Sie sind keine Automaten, Schreibroboter, die das einfach nur aufschreiben müssen. Also die Persönlichkeit bleibt erhalten und trotzdem getrieben vom Heiligen Geist. Die Bibel ist also durch den Heiligen Geist inspiriert. Das ist ein erster wichtiger Punkt. Damit verbirgt sich oder damit hängt etwas anderes zusammen. Nehmen wir mal an, sie wäre nicht durch den Heiligen Geist inspiriert. Man könnte sagen, sie ist Gottes Wort, ja, okay, aber ihre Aussagen, das sind irgendwie menschliche Aussagen, die Gott irgendwie bestätigt. Oder man kann ja auch sagen, manche Leute sagen das wirklich, also allen Ernstes. Also die Bibel ist, dem Moment wird sie zu Gottes Wort, wo sie dich erreicht. Erstmal ist sie Menschenwort, aber in dem Moment, wo sie den Hörer erreicht, wird sie, weil Gott plötzlich etwas tut, dann offenbart sich Gott dir und dann wird sie zu Gottes Wort. Das ist ein unbiblischer Gedanke. Das meint die Bibel gar nicht. So versteht sie sich selbst nicht. Die Bibel ist also vom Heiligen Geist inspiriert. Und wenn sie nicht inspiriert wäre, dann könnten wir nicht sicher sein, dass sie zuverlässig ist. Ich bin ja Physiker von Haus aus, ich bin im Moment an der Hochschule. Wenn ich mit Büchern arbeite, dann will ich natürlich wissen, die Bücher müssen qualitativ gut sein. Ich möchte also wissen, der Autor, der darf sich nicht irren. Also alles, nichts ist schlimmer als Information, die nicht stimmt. Dann erzähle ich das den Studenten noch und am Ende stelle ich fest, das stimmt gar nicht, der hat sich geirrt. Ich brauche also eine ziemlich gute Quelle. Und mittlerweile, man kennt dann Literatur, wo man weiß, das ist sehr gut, was der schreibt. Das ist die 17. Auflage und das ist gut durchdacht. Es gibt auch manche Quellen, wo man sagen würde, das ist jetzt vielleicht die Sicht unseres Autoren, aber so ganz sicher ist es auch wieder nicht. Was ich also unbedingt wissen muss, sie muss zuverlässig sein, die Quelle. Und die Tatsache der Inspiration ist die Garantie dafür, dass die Bibel zuverlässig ist. Wir wüssten es sonst nicht. Die Auferstehung, wie unser Heil, der Sündenfall, all diese Dinge, wir wüssten es nicht zuverlässig, wenn die Bibel nicht vom Geist Gottes inspiriert wäre. Also eine Folge davon. Ich möchte euch jetzt zwei Stellen sagen. Also mir ist das so wichtig und mir ist das so ein Vorbild, so eine Hilfe auch, wie Jesus, mein Herr, mit der Bibel umging. Denn er hat ja auch mit der Bibel gearbeitet. Wie ist der Sohn Gottes mit der Heiligen Schrift des Alten Testamentes umgegangen? Gibt es jetzt zwei Stellen, die ich euch nennen möchte. Die erste Stelle steht Markus 12, Vers 35 und 36. Da geht es darum, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die waren ja große Schlitzohren, die haben Jesus immer wieder mal eine Falle locken wollen. Und an einer Stelle stellt der Herr eine Gegenfrage. Und die habt ihr alle schon gelesen. Jesus begann und sprach, als er im Tempel lehrte, wie sagen die Schriftgelehrten, also die Theologen, dass der Christus Davids Sohn sei? David selbst hat, und jetzt steht da, im Heiligen Geist gesagt. Doppelpunkt. Das heißt, das, was da jetzt zitiert wird, ist ein Vers aus dem Alten Testament, aus dem Psalm. Und das, was David da gesagt hat, David sagt nicht, ich sage euch jetzt durch den Heiligen Geist. Aber Jesus sagt trotzdem, es ist durch den Heiligen Geist entstanden. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. Was ich damit sagen will ist, Jesus bestätigt die Inspirationslehre, die Petrus auch auf andere Weise sagt. Er sagt, das hat der Geist Gottes dem David eingegeben. Punkt. Die Bibel ist durch den Heiligen Geist inspiriert. Jesus selbst bekannte sich zur Inspiration der Bibel. Möchte ich noch eine zweite Stelle lesen. Und die hat mich nachdenklich gemacht. Über die habe ich mich auch selbst gefreut. Ich habe die vor ein paar Tagen noch mal etwas genauer gelesen. Eine zweite Stelle. Die Bergpredigt. Wieder der Herr ist eine große, sagen wir mal, ist eine Art Herrschaftserklärung, eine Regierungserklärung. Der Messias, der König, der Retter der Welt, gibt eine Regierungserklärung ab, die Bergpredigt, sage ich mal so. Er sagt, Jesus meint nicht, Matthäus 5, Vers 17 bis 18, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Erstmal bis hier. Vielleicht haben das mal manche gedacht, naja, mal gucken, was er vom Alten Testament für ungültig erklärt oder für nicht mehr gültig erklärt. Und Jesus sagt, da täuscht ihr euch. Nichts werde ich für ungültig erklären, gar nichts. Und dann sagt Jesus den einen Satz, das ist Vers 18, und der ist hochinteressant. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Diese beiden Worte, ein Jota und ein Strichlein. Ich habe euch mal was mitgebracht. Dieses hebräische Wort, also ich kann nicht so gut Hebräisch, also eigentlich kann ich gar nicht, bis auf dass ich mal Buchstaben lesen kann, aber die kann ich gerade noch lesen. Erstmal ist es ein Zitat aus 1. Mose 1, Vers 5, da kommt dieses Wort vor. Gott nannte das Licht Tag. Also das Wort, was da mit diesen drei Zeichen steht, heißt Tag. Auf Hebräisch Yom. Und dieser erste Buchstabe hier hinten, rechts, die Hebräer lesen ja von rechts nach links, das ist ein Jota, der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Ihr seht schon, die anderen sind alle viel größer. Danach kommt ein Waff, dann kommt ein Mem. Das Mem ist dieser Kasten, ne? Das Waff ist dieser Handstock. Und dieser kleine Buchstabe, das Jota, von dem sagt Jesus, dieser kleine Buchstabe, der muss da stehen. Der darf nicht vergehen. Und außerdem seht ihr diesen Punkt über diesem Jota, ganz oben links. Also ihr wisst ja, die Hebräer, die hatten, das wäre eine reine Konsonantschrift, das heißt, die hatten keine Vokale. Deswegen haben die Masoreten, also die Schreiberlinge und die zur besseren Lesbarkeit, die Vokalisation in Form von Strichlein und sogenannte Keraia, hießen, glaube ich, auf Griechisch. Das steht auch so im Testament, im Neuen. Und dieser kleine Punkt, das ist so ein Zeichen, das steht für das O. Sonst könnte es ja auch Yam heißen, aber es heißt Jung. Das ist also ein Strichlein. Und Jesus sagt, seht ihr mal, selbst diese kleinsten Dinge, die gehören dahin. Die dürfen nicht weg. Und wehe dem, der das wegkorrigieren will. Ich meine, natürlich gibt es die Frage, das weiß ich auch, man muss die Grundtexte, die orthografischen Texte nochmal prüfen, welche, es gibt manchmal mehrere Abschriften, welcher ist der zuverlässigere Zeuge, manchmal gibt es Varianten und so, aber von der Urschrift her darf nichts geändert werden. Wir haben keine Freiheit, es steht nicht uns zu, zu sagen, also die Aussage passt uns nicht, deswegen ändern wir das mal, wir machen aus Jom, machen wir Jam. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber das dürfen wir nicht. Jesus sagt, das ist einfach nicht zulässig. Damit verdreht ihr, damit verfälscht ihr Gottes Wort. Das steht euch nicht zu. Das steht mir auch nicht zu. Ich mache das nicht. Und seht, Geschwister, mir hilft das wirklich. Manchmal hat man ja seine Anfechtung. Und ich weiß, es ist sehr umkämpftes, was wir hier gerade sagen, was ich auch sage. Aber dann hilft mir das immer, wie Jesus, mein Herr, mit der Bibel umging. So will ich auch mit der Bibel umgehen. Und er hat davon nichts angezweifelt. So, also wir halten fest, niemals wurde eine Weissagung durch den Willen des Menschen hervorgebracht. Das heißt also, die ganze Bibel ist inspiriert, nicht nur ein Teil. Also auf Englisch würde man the plenary inspiration of the Holy Scriptures, also die Plenar, die gesamte Inspiration. Also es gibt da keine Ausnahmen. Nicht, dass jemand sagt, also das gefällt mir nicht, also das könnte ja sein, dass das doch nicht stimmt. Nein, Jesus sagt, die ganze Bibel ist inspiriert. So, und jetzt geht es um die Konsequenzen. Das erste Mal, was folgt daraus? Ohne Inspiration keine Zuverlässigkeit. Ich habe hier mal was mitgebracht. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Chicago war. War schon mal jemand in Chicago, ja? Wie heißt der Sears Tower heutzutage? Das war mal das höchste Haus oder Hochhaus, Wolkenkratzer der USA, vielleicht auch der Welt, eine Weile lang. Der Sears Tower, der heißt heute anders, der wurde damals von der Firma Sears gebaut. 400, muss ich nachlesen. 442 Meter hoch. Mehrere tausend Menschen arbeiten hier, ein wunderschönes Bauwerk. Das Geheimnis der Stabilität dieses Bauwerks ist sein Fundament. Eine massive Bodenplatte, und dann seht ihr, steht ja auch im Text, dieses Hochhaus ist auf Kalksandstein gegründet. Kalksandstein, das ist schon ziemlich fest. Und damit es richtig feststeht, sind hier massive Säulen, 18 meterlange Pfeiler in das Massiv hineingesetzt. Überall massive Pfeiler reingesetzt. Und diese Pfeiler und das Fundament geben dem ganzen Gebäude die Stabilität, die Stärke. Wenn das nicht stabil wäre, dann könnte alles umkippen. Selbstverständlich. Jeder achtet darauf, dass alles stabil ist. Wenn, ich sag mal so, unser Glaube, und der Glaube gründet sich auf Fakten, Petrus sagt nicht Fiktion, sondern Fakt. Wenn das nicht stabil ist, ist es nichts wert. Dann kommt der erste Windstoß, die erste wissenschaftliche Erkenntnis und sagt, die Welt ist durch einen Urknall entstanden. Er hat jetzt recht. Oder den Sündenfall hat es nicht gegeben. Alles nur eine Erfindung der Menschen damals. Die Inspiration der Bibel, die verbirgt oder garantiert uns, sag's mal so, garantiert uns dafür, dass das ganze Gebäude, unser Glaube, das, was wir auch inhaltlich glauben, wir glauben nicht nur subjektiv, personal, natürlich glauben wir an einen, wir glauben nicht an ein Buch als einen Gegenstand, aber das, was die Inhalte, die wir glauben, die gibt es auch und die sind wesentlich, die stehen auf einem sicheren Fundament. Dieses sichere Fundament ist diese Tatsache, Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Die Bibel ist zuverlässig. Fehler habe ich nicht gefunden, will ich auch nicht akzeptieren. Ich würde erst mal sagen, die Denkvoraussetzung stimmt vielleicht nicht. Vieles hat sich später geklärt. Manche Widersprüche lassen sich später mal lösen. Und wenn ich es nicht lösen kann, dann sollte ich vielleicht wie Luther machen, dann ziehe ich mein Hütlein und gehe vorbei. Vielleicht kann ich es das nächste Mal verstehen, wenn ich den Text lese. Ohne Inspiration keine Zuverlässigkeit. Wenn aber der zweite Punkt jetzt kommt, wenn Gottes Wort wirklich Gottes Wort ist, dann hat doch Gott ein, darf Gott erwarten, dass ich sein Wort ernst nehme. Und das ist jetzt der Test. Der Test des Glaubens an Jesus und der Test des Glaubens ist, ob wir seine Worte ernst nehmen. Mir geht das in der letzten Zeit so nach und ich finde das so wichtig. Jesus sagt im Johannesevangelium, wer mich liebt, der wird meine Gebote tun. Nicht der muss meine Gebote tun. Er wird sie tun, weil er mich lieb hat. Der Test der Liebe zu Jesus ist, dass wir seine Gebote tun. Ja, ich will nicht sagen, dass ich das alles ergriffen habe, aber das weiß ich, das will ich eigentlich tun. Wenn Gott wirklich Autorität oder wenn die Bibel wirklich Gottes Wort ist, dann hat sie Autorität, dann hat Gott dadurch Autorität in meinem, dann soll er Autorität in meinem Leben haben. Das ist eine wichtige Konsequenz. Dazu glaube ich natürlich, dass sie ganz Gottes Wort ist und dass sie auch ganz inspiriert ist. Jetzt fassen wir zusammen. Die erste Frage nach der Urheberschaft. Nur nochmal, was wir eben gesagt haben. Die Bibel ist nicht Menschenwort. Nein, ist sie nicht. Und diejenigen, die es behaupten, die irren. Und es ist ganz klar, dass sie dann in ihrem Denkgebäude auch gefangen sind und zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Von der falschen Voraussetzung folgt Falsches. Mathematischer Logiker würde sagen, von falschen Voraussetzungen folgt Beliebiges. Die Bibel ist nicht Menschenwort, sondern die Bibel ist Gottes Wort. Das ist die richtige Voraussetzung. Und sie ist zwar ganz Gottes Wort, nicht nur zum Teil. Und sie wird auch nicht zum Gottes Wort, sondern sie ist Gottes Wort. Alles das sagt unser Text. Inspiration, die Bibel ist durch den Heiligen Geist inspiriert. Im zweiten Timotheusbrief steht übrigens auch Inspiration und da steht es Gott gehaucht. Als ob ja, der Atem, als ob Gott haucht und das ist ja etwas ganz Seichtes, etwas ganz Sanftes und plötzlich die Menschen werden irgendwie mitgenommen und dann ist die, wird die Information übergeben und sie ist ganz von Gott inspiriert. Die Bibel ist ganz, die ganze Bibel ist inspiriert und daraus folgt eben die Zuverlässigkeit und auch die Autorität, die die Bibel in meinem Leben haben soll. So, und jetzt schließe ich mit dem Eingangsgedanken, jeder von uns hat eine Brille auf, jeder von uns geht an die Bibel heran, jeder Theologe geht mit einer bestimmten Denkvoraussetzung an die Bibel heran. Die liberalen Theologen gehen anders ran als die bibeltreuen Theologen. Die Frage ist, ob wir die richtige Brille haben, auch jeder Christ hat eine Brille auf. Ohne Brille geht das nicht. Also die, sozusagen die ganz objektive Wissenschaft gibt es nicht. Es gibt auch nicht den ganz es gibt nur denjenigen Christen, oder der Christ soll eine Brille aufsetzen, sagt Petrus, die so aussieht, wie es hier steht. Das lese ich nochmal, den Eingangs, die zwei Verse vor, und dann schließen wir dann. Indem ihr dies zuerst wisst, indem ihr die richtige Brille aufsetzt, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, erstens. Zweitens, niemals wurde eine Weissagung durch den Willen des Menschen oder eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Da sagt Petrus, das ist die richtige Brille. Und so können wir weiterkommen als Christen. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich euch. Soweit.